Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung schauen wir uns die Sportifizierung der Arbeitswelt an. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast, den Universitätsdozenten Walter Kraft. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Sportifizierung der Arbeitswelt, was bitte soll man sich darunter vorstellen? Das sind doch zwei konträre Dinge. Sport dient der Leibesertüchtigung, wie noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Sportunterricht hieß. Arbeit dagegen dient dem Broterwerb. Werde ich mit diesem Thema irgendwie auflaufen oder habe ich mir sogar ein Eigentor geschossen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Im Laufe dieser Sendung werden wir das analysieren. Sport wird in unserer Gesellschaft durchwegs positiv bewertet. An Sport übt niemand Kritik. Ist Sport eine Ideologie?
Ja, das sind ja ziemlich viele Fragen auf einmal und viele, die Widerspruch herausfordern, denn Sport dient nur teilweise als Leibesertüchtigung und Arbeit dient nur dann überwiegend dem Broterwerb, wenn sie Lohnarbeit ist. Aber es stimmt, an Sport übt kaum jemand Kritik. Wenn es überhaupt ein Beispiel für Kritiklosigkeit als Massenphänomen gibt, dann trifft das auf den Sport zu. Zu überwältigend ist die Konvention, Sport nützlich, wichtig, richtig und positiv zu empfinden. Und wenn so eine Konvention zur geregelten Denkvorschrift wird, dann könnte man auch von Ideologie sprechen. Denn Ideologie ist notwendig falsches Bewusstsein. Falsch, weil die Wirklichkeit unter Umständen ganz anders aussehen kann. Und notwendig, weil die Nichtteilnahme an dem vorgeschriebenen Denken soziale Sanktionen provozieren kann.
Im Vorgespräch zu dieser Sendung haben Sie mir erzählt, dass Sie Angst vor diesem Thema haben. Warum? Was ist an Sportifizierung erschreckend?
Es ist für mich unheimlich, etwas als Ideologie zu kritisieren in einem gesellschaftlichen Umfeld, das darauf wahrscheinlich verärgert reagiert. Zumal, wenn ich mit Sportifizierung der Arbeitswelt einen Vorgang beschreibe, der für Unternehmen wie für Mitarbeiter irgendwie als modern empfunden wird. Beide Seiten empfinden das als natürlich, sportlich zu denken, soweit ich das erlebt habe. Das Wort Sportifizierung hingegen klingt ja anders, so als habe jemand ein Interesse daran, das Arbeitsleben unnatürlicherweise sportlich zu gestalten und als sei dieses Interesse nicht unbedingt positiv.
Ich nehme das Thema einfach mal ganz sportlich und schaue mir ein paar Sportmetaphern an. Wenn wir stundenlang in Besprechungen sitzen, dann redet man von einem Besprechungsmarathon. Die Konkurrenz hat uns an die Wand gespielt. Wenn man was nicht aufbauschen will, dann muss man den Ball flach halten. Aber auch treibe Sport oder bleibe gesund. Diese Sprüche kennen wir alle. Und ja, diese Metaphern kommen aus dem Sport. Bevor wir uns anschauen, wie sich der Sport in unserer Arbeitswelt eingeschlichen hat, wollen wir natürlich wissen, wann fing eigentlich Sport an? Gab es Sport schon immer?
Die Geschichte des Sports gehört ja jetzt eigentlich nicht zum Thema. Aber warum nicht? Ich gehe mal kurz auf die Frage ein. Ja, das stimmt. Die Ursprünge des Sports liegen im Altertum. Sport ist ein sogenannter Überbegriff für alle möglichen Aktivitäten, denen Menschen immer schon nachgegangen zu sein scheinen, soweit wir das in der Geschichte zurückverfolgen können.
Die Olympischen Spiele kennt ja jeder und deren Ursprung ca. 700 Jahre vor Christus ist bestimmt auch jedem bekannt. Zu dieser Zeit haben die Sportler professionell gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es vor Christus das Wort Sportler überhaupt schon gegeben hat. Wir wollen aber in dieser Sendung nicht über Sportprofis reden, sondern wie oder ab wann es begann, dass der Sportgedanke in unserer heutigen Arbeitswelt eingezogen ist. Ich glaube, dafür müssten wir uns noch mehr mit dem Sportgedanken an sich auseinandersetzen. Was war der Grund für die Sportspiele in der Antike?
Es gab sehr viele verschiedene Gründe. Im alten Ägypten war Sport eigentlich schon etwas ganz Normales und es war für alle da, aber je nach Stellung in der Gesellschaft in offizielle und private Sportarten getrennt. Es gab also Sportarten, die durften nur die Herrscher ausüben. Dazu gehören Laufen, also als Wettkampfdisziplin, außerdem Bogenschießen, Pferdesport und sportliche Jagd. Für Privatleute gab es die Disziplinen Springen, Laufen, Ringen, Fechten, Boxen, Schwimmen, Rudern. Also solche körperliche Aktivitäten, die für das Leben überhaupt nützlich sind und daher auch trainiert werden sollten. Im antiken Griechenland verband der Sport die religiöse Weihehandlung in diesem olympischen Hain mit militärischer Ertüchtigung und einem kultivierten Wettstreit. Die Olympischen Spiele waren außerdem politisch wichtig, denn sie waren eine gesellschaftliche Veranstaltung für das gesamte Griechenland. Nach den Kriegen gegen die Perser kamen die ewig zerstrittenen Griechen zur Einsicht, dass die Olympischen Spiele zum Symbol einer innerstaatlichen Eintracht dienen könnten, also dass die Spiele so etwas wie Nationalbewusstsein fördern könnten. Also ein Gedanke, der auch durchaus als modern gilt heutzutage.
Und wie ging es nach der Antike weiter? Wann zogen diese Gedanken nach Norden?
Ja, also erstmal zogen sie von Ägypten und Griechenland nach Westen, nämlich ins antike Rom. Da hat sich eine Menge geändert. Bei den alten Römern war Sport sehr viel stärker als bei den Griechen eine Massenshow. Sport fand in großen Arenen wie dem Circus Maximus vor Tausenden von Zuschauern statt, also Stichwort Brot und Spiele, in Form von Tierhetzjagden, Gladiatorenkämpfen, Wagen- und Pferderennen. Und all das wurde von echten Profis durchgeführt, die dabei sogar ihr Leben riskierten. Im Mittelalter ging es dann etwas brachialer zur Sache. Wir kennen die Ritterturniere, die übrigens ziemlich anstrengend waren, weil die Ritter mit voller eiserner Rüstung, wenn sie vom Pferd fielen, wieder aufs Pferd raufklettern mussten. Es gab dann in den bäuerlichen Bereichen Axtwerfen, sollte man vielleicht mal wieder als Disziplin bei den Olympischen Spielen einführen, Hahnkämpfe, Bärenhetze, aber natürlich auch Ringkämpfe und Faustkämpfe und sogar schon Fußball und Hockey. In der Renaissance kam dann mit dem rationalen, vernünftigen Denken auch das moderne sportliche Denken, dass man nämlich sagt, Sport dient den Leibesübungen und wir müssen die vernünftig gestalten zum Zwecke der Gesundheit, zum Training für das Kriegshandwerk, was in der Renaissance sehr wichtig war, oder einfach als Sport zur Selbstverteidigung oder einfach als Wettkampfsport.
Der Zeit der Renaissance verdanken wir ja eine Menge Weichenstellungen für die moderne Zeit. Betrifft das auch den Sport?
Ja, das kann man wohl sagen. Einige Sportwissenschaftler gehen sogar so weit zu sagen, dass das, was ich heute Sportifizierung des Lebens nennen möchte, zu dieser Zeit begann. Mit Sportifizierung kann gemeint sein die Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit dem Geist des Sports. Und Sportwissenschaftler zählen das zu den sogenannten Fundamentalprozessen der Moderne, dass also der Sportgedanke das gesamte Leben des Menschen irgendwie durchwirkt oder durchzieht.
Wie ging es nach der Renaissance weiter?
Da würde ich jetzt gerne einen Zeitsprung machen, nämlich bis wieder etwas Neues passierte. Und das ist eigentlich auch der für uns interessante Zeitsprung. Da geht es nämlich in das England des 18., 19. Jahrhunderts, in dem sich etwas sehr Sonderbares ereignete. Die Entwicklung des Sports wurde dazu eine Aktivität für Leute im englischen Adel, deren größtes Problem war, sich zu langweilen, also zur Zerstreuung etwas tun zu wollen. Aber dabei durfte auf keinen Fall der Verdacht aufkommen, dass das, was sie taten, irgendwie sinnvoll oder nützlich sein könnte, also eventuell nach Arbeit aussah. Denn für einen englischen Adligen war es eine Frage des Standesbewusstseins und auch der Ehre, sein Leben lang nicht arbeiten zu müssen und das auch deutlich nach außen zu zeigen.
Bedeutet nun Sport, dass er in spielerischer Form der Ertüchtigung des Körpers dient? Oder bedeutet Sport eher eine kriegerische Auseinandersetzung? Fakt ist, dass schon im Altertum sportliche Aktivitäten zur Belustigung von Zuschauern verwendet wurde. Und Fakt ist auch, dass die gestählten Körper geeignet waren, kriegerische Handlungen durchzuführen. Der Begriff Sport wurde übrigens 1887 erstmals im Duden erwähnt. Wie der Sportgedanke im 18. und 19. Jahrhundert von England auf den Kontinent kam, erzählt uns Walter Kraft nach der Pause.
Um eine Religion zu werden, muss ein Aberglaube nur eine Philosophie versklaven. William Rolfe.
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Sportifizierung der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Universitätsdozent Walter Kraft. Wir haben gerade gehört, dass es schon sehr lange Körperertüchtigungen gibt, dass die häufig als Belustigung für das Volk veranstaltet wurden, aber auch häufig dazu dienten, Krieger für den nächsten Kriege auszubilden. Mit dem Ende des Mittelalters beginnt eine Sportifizierung sowohl der militärischen Übung als auch der populären Spiele und ein neues Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit entsteht. Was hat sich da im England des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt?
Ja, es gibt da die Arbeit eines Sozialwissenschaftlers, der heißt Thorstein Veblen, der sich dem Verhaltenskodex des Adels und anderer reicher Leute als seinem Spezialthema zugewandt hat. In seinem Buch »Die Theorie der feinen Leute« beschreibt er zunächst einmal den für uns heute erstaunlichen Konflikt des wohlhabenden Adligen im England des 19. Jahrhunderts hinsichtlich des Wunsches, aus Langeweile überhaupt etwas tun zu wollen. Veblen sagt dazu, ich zitiere jetzt mal, »Die Normen der müßigen Klasse schreiben eine strikte und umfassende Sinnlosigkeit vor, während der Werkinstinkt nach zweckvollem Handeln strebt«, Zitat Ende. Also, es gibt einerseits diesen Wunsch, etwas tun zu wollen, was möglichst sinnlos aussieht. Heute würde man das eventuell Sportideologie nennen. Es gibt auf der anderen Seite die Idee, dass alles, was man tut, einen Sinn haben muss. Das heißt, der Werktätige arbeitet ja, um Geld zu verdienen oder um etwas zu schaffen. Und zwischen diesen beiden Dingen unterscheidet der Thorstein Veblen. Für den Adel galt also damals die strikte Regel, zu arbeiten ist eine rufschädigende Schande und das muss man vermeiden.
So ganz neu ist es nicht, denn schon für Aristoteles galt, dass nur Not zur Arbeit zwingt und Arbeit gilt als notwendiges Übel, die eines freien Mannes nicht würdig ist.
Ja, da gab es natürlich inzwischen auch die Reformation und Luther, die da wieder was geändert haben und gesagt haben, Arbeit ist eigentlich Gottesdienst und nur ein tätiger Mensch ist ein wirklich frommer Mensch. Aber ja, es ist eigentlich, also das, was der Aristoteles meint, ist auch das, was der Veblen meint. Sport befriedigt nicht nur die Forderung nach wesentlicher Sinnlosigkeit, sondern der Sport bietet auch anstelle eines eigentlichen Zweckes zwei annehmbare Vorwände. Also wenn man schon was tut, muss man einen Vorwand haben, dass man sagt, ja, das habe ich ja nicht getan, um zu arbeiten, sondern, ja. Und da gibt es dann diese zwei Vorwände. Das eine ist die snobistische Unterhaltung. Man trifft sich also beim Golfspielen und haut irgendwelche Bälle mit dem Eisenschläger durch die Gegend und trinkt dazu Tee und Kaffee und so weiter. Das andere ist aber natürlich dann die körperliche Ertüchtigung, das Trainieren, was ja auch einen Sinn für sich selber ergibt. Außerdem darf man im Sport den Geist des Wettbewerbs spielerisch hemmungslos ausleben, was den Sport für die Sportler und ihre Zuschauer noch anziehender gestaltet.
Die englischen Adligen waren aber doch gar nicht so viele. Wie konnte sich deren Langeweile so in das Leben in Europa einschleichen?
In der europäischen Oberschicht nahm man sich nach anfänglicher Verwunderung das Beispiel des englischen Adels, nämlich wie man etwas tun kann, das auf keinen Fall wie Arbeit aussieht, als ein modisches Vorbild. Noch im Jahre 1908 bemerkt ein österreichischer Radsportfunktionär in seinem Buch »Das Training des Rennfahrers, Radrennfahrers«, ich zitiere sinngemäß, »Da kamen Leute aus England und erzählten ihren erstaunten Freunden auf dem Kontinent, dass reiche Engländer, obwohl sie ja eigentlich als vernünftig gelten, sich doch mit wirklich kindischen Vergnügungen beschäftigen. So hätten beispielsweise junge Leute Spaß daran, eine Lederkugel auf einer Wiese mit den Füßen herumzustoßen. Andere wiederum schlügen dauernd mit einer Art Teppichklopfer einen Gummiball über ein Netz. Und dieser Wahnsinn locke Zuschauer in jeder Menge herbei. Darunter gäbe es auch Leute in Amt und Würden, die sich manchmal sogar nicht zu schade seien, das selber sogar mitzumachen.
Nette Umschreibungen für Fußball und Tennis, möchte ich mal meinen. Wo kommt eigentlich der Begriff Sport her, das Wort Sport her?
Ja, wenn man ins Lexikon schaut, dann sieht man, dass der Begriff Sport sich entlehnt aus dem spätlateinischen Wort disportare, was so viel heißt wie sich zerstreuen. Das Wort fand über die französische Sprache se déporter den Weg ins Englische to disport und ins Deutsche.
War das sich zerstreuen nur elitären Bürger- und Adelsschichten vorbehalten?
Naja, mit dieser modernen englischen Variante des Sports ging es so wie mit anderen Verhaltensweisen in der sozialen Schichtung auch. Das kann man immer wieder beobachten. Der englische Sport begann zunächst in den reichsten Gesellschaftskreisen und wurde dann zum, wie man sagen könnte, sozial absinkenden Kulturgut. Denn auf diese Weise snobistisch zu zeigen, dass man Arbeit eigentlich nicht nötig hatte, wurde auch für die werktätige Bevölkerung langsam attraktiv. Allerdings als image-stiftende Freizeitbeschäftigung. Schließlich wurde Sport in Europa zu einer solchen Massenbewegung, dass heute viele Sportarten bereits das Gegenteil signalisieren, nämlich typisch und attraktiv zu sein für beispielsweise sogenannte Hooligans, also aggressive Randalierer aus der Unterschicht. Nur wenige sehr teure Sportarten, wie beispielsweise Golf oder Polo, haben sich dieses frühere englische Oberschichten-Image erhalten.
Wir sind bereits im 19. Jahrhundert angekommen mit unserer Betrachtung, wie sich der Sportgedanke entwickelt hat. Das Wort Sport kommt von Zerstreuung. Aber noch immer wissen wir nicht, wie sich der Sportgedanke in unserer heutigen Arbeitswelt eingeschlichen hat. Wie können wir diesen Gedanken der gelangweilten Engländer in unsere heutige Arbeitswelt aufnehmen? Wie sich der Sportgedanke in unserer heutigen Arbeitswelt eingeschlichen hat, erzählt uns Walter Kraft nach der Pause.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema Sportifizierung der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Universitätsdozent Walter Kraft. Im ersten Teil haben wir gehört, wo der Begriff Sport herkommt. Der moderne Begriff Sport entlehnt sich dem spätlateinischen Wort disportare, was so viel heißt wie sich zerstreuen. Und wir haben gehört, wie sich der Sportgedanke von der Antike bis ins 19. Jahrhundert entwickelt hat. In dieser Sendung widmen wir uns aber nicht dem Profisport, das wäre ein ganz eigenes Thema. Wir wollen uns ansehen, wie der Sportgedanke ganz allgemein in unserer Arbeitswelt angekommen ist und wozu er hier eingesetzt wird. Vielleicht bekommen wir dabei auch eine Ahnung, warum wir das noch nicht mal merken, aber dazu später mehr. Wann fing es denn an, dass Gedanken des Sports Einzug in unsere Arbeitswelt gefunden haben?
Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde Sport zu einer attraktiven Freizeitgestaltung in allen gesellschaftlichen Bereichen Europas. Dazu trugen ja auch die Sportvereine und ihr Sozialleben erheblich bei. Und der alte Gedanke des Sports als Wehrertüchtigung und als Erziehung zum nationalen Kampf wurde auch für Unternehmen langsam attraktiv, weil sie nämlich zusätzliche Kräfte mobilisiert. Denn moderne Unternehmer dachten, dass gesunde und fitte Arbeitskräfte, die sind ja jedenfalls in guten Unternehmen sieht man das ein, das Hauptkapital vieler Firmen, nützlicherweise an das Unternehmen gebunden werden konnten durch die Förderung von Sport als Freizeitbeschäftigung für die Mitarbeiter. So entstanden beispielsweise Betriebssportvereine, so entstand das Sportsponsoring und auch heute tragen ja bei uns viele Traditionssportvereine den Namen der Unternehmen, für die sie gegründet wurden. Es geht also immer hin und her. Unternehmer finden es gut, wenn ihre Mitarbeiter sportlich sind. Auf der anderen Seite trägt der Sport, der gesponsert wird von diesen Unternehmen, rückwirkend wieder dazu bei, dass das Image des Unternehmens wertvoller wird.
Wehrertüchtigung, Körper, Fitness, Erziehung zum Kampf, Ideologie. Das sind nun aber Dinge, die wir eigentlich nicht unbedingt bei einem Bürojob brauchen. Da sitzen wir doch eigentlich den ganzen Tag. Was bringt hier eine Erziehung zum Kampf?
Ja, statt hier dauernd zu dozieren, will ich jetzt zur Abwechslung meine Geschichte erzählen, was ich selbst erlebt habe. Ein Geschäftsführer einer amerikanischen Agentur, nämlich mein Chef in Deutschland, wurde bekannt durch seine Standardbemerkung hinsichtlich des Wettbewerbs der Marken im Markt. Der stellte sich vor die Kunden und sagte dann mit einem dämonischen Blick: Da draußen herrscht Krieg. Aber wir machen sie fit dafür. Derselbe Geschäftsführer sah dann in seiner Agentur fröhliche Mitarbeiter, die bei der Arbeit miteinander kommunizierten, sich stolz ihre Ideen und deren Umsetzung zeigten. Er ließ sie alle in einer Mitarbeiterversammlung antreten und schrie: Da draußen ist Krieg, Markendarwinismus, nur die Starken überleben. Ihr wisst, was das für unsere Firma heißt. Auch bei uns intern wird Kreativität erst richtig gut, wenn sie in gnadenlosen Wettbewerb aller gegen alle entsteht. Und danach werden wir euch zukünftig messen.
Kann man denn Kreativität und Wettbewerb, kann man das miteinander vereinen?
Ja, eigentlich nicht, das ist genau das Gegenteil. Also Kreativität hat sehr viel mit Lust zu tun, mit Kommunikation und auch mit Entspanntheit im Kopf. Weil nur unter Stress denkt man eigentlich immer das Nötigste und das Richtigste, während Kreativität ja mit Ausschweifungen des Geistes zu tun hat. Und deswegen haben natürlich solche Kommandos des Firmenchefs im Grunde der Agentur auch gar nicht sehr gut getan. Es war sonderbar. Diese Agentur galt früher als sogenannte Schmuseagentur, also jeder war nett zum anderen. Und plötzlich, nachdem also vorher immer die Türen offen standen, jeder ging ins Zimmer des anderen und sagte: Was hast du denn da? Ach, das ist ja toll, lass mich mal sehen und so weiter. Plötzlich wurden die Türen geschlossen. Die Kollegen deckten ihren Schreibtisch ab, wenn ein anderer ins Zimmer kam, damit ihm seine Idee nicht geklaut werden konnte. Und es entstand in der Firma langsam ein allgemeines Klima von Rivalität, Neid, Aggression und Misstrauen. Und das machte sich in der Firma breit, also für Kreativität das reine Gift. 2 Jahre später lag das kreative Potenzial der Agentur, das ja überwiegend durch gegenseitig inspirierende Kommunikation entsteht, vollkommen am Boden. Und der Geschäftsführer musste gehen. Ist also eins der wenigen Beispiele, wo dumme Geschäftsführer mal gehen müssen. Aber das war nun wirklich zu offensichtlich, dass das falsch war.
Das heißt, der Sportgedanke kann also auch missbraucht werden, um Konkurrenz zu schüren.
Ja, aber sicher, das ist eine der Ideen, wieso der sogenannte Sportsgeist manchen Unternehmen als nützlich erscheint. Man denkt nämlich, das Bewusstsein vom Wettbewerb in der Firma, der den Wettbewerb im Markt widerspiegelt, könnte dann von den eigenen Mitarbeitern als Ansporn für Höchstleistungen empfunden werden oder eine Art nach außen aggressiven Teamgeist mobilisieren, im Sinne von denen da draußen zeigen wir es mal, der sie sonst zu nicht möglichen Leistungsrekorden bei der Arbeit anspornt. Entsprechend gibt es dann in solchen Firmen auch dem Sport nachempfundene Wettbewerbe mit Preisen, Prämien, Pokalen und Ranglisten für Mitarbeiter und Abteilungen. Gab es übrigens in der DDR und in der Sowjetunion auch. Das kann nett sein, das kann aber auch als Terror erfahren werden.
Terror? Ist aber Sport nicht eigentlich demokratisch?
Wie kommen Sie denn darauf? Also wenn es etwas überwiegend Undemokratisches in unserer Gesellschaft gibt, dann ist es der Sport. Sowohl in der diktatorischen Normerfüllung, es wird genau beschrieben, was man tun muss, beispielsweise bei Leichtathletikwettkämpfen, und selbst auch in den Sportorganisationen. Wenn man jetzt mal von den demokratischen Auflagen für Vereine im Vereinsrecht absieht, Vereine müssen ja demokratisch organisiert sein, ist es aber so, dass ansonsten die Organisation der Sportvereine sehr hierarchisch ist und auch sehr diktatorisch. Hier entscheidet nämlich zum Beispiel der biologische Zustand des Menschen für dessen Leistungstauglichkeit. Das ist also eine ziemlich barbarische Geschichte. Hier lernen Menschen widerspruchslos den Anweisungen des Trainers oder den Pfiffen des Schiedsrichters zu folgen und das dann auch noch als normal zu empfinden, wie beim Fußballspielen die gelbe Karte für Leute, die zu viel meckern oder Widerspruch leisten. Von solchen Zuständen können Chefs in Firmen natürlich nur träumen. Es sei denn, Chefs und Mitarbeiter nehmen ihre Arbeit absichtlich sportlich.
Über den Sportgedanken in der Arbeitswelt soll der interne Wettbewerb forciert werden. Aber wir merken das gar nicht so direkt. Wie schaffen das unsere Chefs?
Das können die Chefs nur dann schaffen, wenn der Wettbewerb als positiv empfundene Ideologie, nämlich als Sportsgeist, erscheint. Denn den empfinden die meisten inzwischen als normal und bewunderungswürdig. Mir fällt dabei ein, das Problem, was ich oft mit jungen, neuen Mitarbeitern in der Firma hatte, das Hauptverhalten von unerfahrenen Mitarbeitern, die neu in eine Firma kommen, ist, dass sie meinen, sie würden positiv auffallen, wenn sie alles ganz schnell machen. Der Sport selber hat zur Folge auch, dass in sämtlichen Lebensbereichen Leute immer meinen, dass etwas schnell zu tun auch immer besser ist oder dass es gut ist, wenn man in allem der Erste ist. Jetzt würde es mir natürlich leicht fallen, Beispiele zu nennen, wo das Schnellsein überhaupt nicht gut ist. Ich denke da beispielsweise an eine sehr lustvolle Freizeitbetätigung, in der es überhaupt nicht gut ist, schnell zu sein, sondern je langsamer, umso lustvoller. Bei allen Dingen, die man genießen kann, also die nicht unbedingt mit Arbeit zu tun haben, beispielsweise ein Konzert, wäre ja sonderbar, wenn bei einem Klavierkonzert der Pianist plötzlich 3 Minuten früher fertig ist und lauthals schreit und die Arme hochwerfend sagt, ich war Erster. Also es gibt da Beispiele, wo man sehr schnell zeigen kann, dass das eigentlich Blödsinn ist, dass der Erste sein immer ganz toll ist. In der Arbeitswelt ist es eigentlich ähnlich. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber ich könnte jetzt sehr viele Beispiele nennen, in denen es sich als fatal herausstellt, wenn Firmen mit etwas zu schnell sein wollen oder wenn Mitarbeiter bestimmte Aufgaben zu schnell erledigen. Bei manchen Situationen in Unternehmen ist es so, je schneller gearbeitet wird, desto mehr Fehler werden gemacht. Je mehr Fehler gemacht werden, das weiß jeder, der schon mal eine Abteilung geleitet hat, das Korrigieren von Fehlern braucht mehr Zeit, als man einspart durch die Schnelligkeit, in der die Fehler erzeugt werden. Das ist also das eine. Und das andere ist, dass natürlich Schnelligkeit nicht immer unbedingt die Qualität erhöht. Und es gibt eben Bereiche, in denen Qualität das Wichtigste an der Arbeit ist und nicht die Schnelligkeit. Manche Unternehmen versuchen also mit Sportsgeist als Ideologie, also als allgemein Mitarbeiterkonsens, die alte sozialdemokratische Idee der Kollegensolidarität und des Klassenkampfs zu verdrängen. Beispiel: Bandgeschwindigkeiten in Unternehmen. Betriebsräte und auch Gewerkschaften kämpfen oft jahrelang darum, dass Bänder nicht so schnell laufen, dass Leute, wenn sie am Fließband arbeiten, schon nach 3 Wochen verschlissen sind. Das hat alles seine Gründe, das ist auch arbeitsmedizinisch berechnet. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey Chef, ich bin hier neu, lass doch mal das Ding ein bisschen schneller laufen, damit ich mal zeigen kann, was ich wirklich leiste. Es dauert nicht sehr lange, dann kommt irgendein erfahrener Kollege und klopft dem auf die Schulter und sagt, mein lieber Freund, du arbeitest erst seit einer Woche hier, du musst aber 40 Jahre hier arbeiten und dann wollen wir doch mal sehen, wie du bei dem Tempo, was du forderst, mit 40 Jahren aussiehst. Also der Sportgedanke selber kann auch ziemlich dumm sein. Und besonders dieser Gedanke, schnell und der Erste sein zu müssen, kann eigentlich wirklich auch daneben gehen. Aber die Verdrängung der Kollegensolidarität oder auch der Gedanke des Klassenkampfs, das ist wirklich von den 50er Jahren bis heute weitgehend gelungen, nicht nur, aber auch mit Hilfe des Sportsgeistes als Massenkonsens in der werktätigen Bevölkerung im Grunde die alte Solidarität durch den Sportsgeist zu ersetzen.
Wie ist es denn mit Krankheit? Wir kennen es ja von den Mannschaftssportarten, wenn sich jetzt ein Spieler im Wettkampf verletzt, dass er dann sofort ausgewechselt wird durch einen anderen. Wie passt das in die Arbeitswelt?
Naja, das hätten die Unternehmen natürlich gern. Da gibt es das Arbeitsrecht, das genaue Regelungen dafür hat, was passiert mit jemandem, der krank ist. Richtig ist allerdings, dass wenn jemand sehr häufig krank ist oder vielleicht sogar chronische Krankheiten hat, dass über das Arbeitsrecht hinaus, das da auch bestimmte Vorschriften hat, das Image eines Mitarbeiters sehr schnell geschädigt wird und das Unternehmen versucht, ja auf irgendein Abstellgleis zu schieben. Das heißt, austauschen kann man Leute nicht einfach, aber es gibt ja sowas wie die Reservebank. Das gibt es in Unternehmen natürlich auch. Da gibt es Abteilungen, in die Leute abgeschoben werden. Das heißt, der Gedanke des Austauschens von Arbeitnehmern ist natürlich auch relativ stark vom Sport entlehnt und in durch das Arbeitsrecht abgemilderter Form präsent.
Sport ist nicht demokratisch. Sport ist streng hierarchisch organisiert. Das Sagen hat der Trainer und der Schiedsrichter. Von solchen Bedingungen können unsere Arbeitgeber nur träumen. Kritiklose Kreaturen, die alles machen, was der Chef verlangt. Was Vorgesetzte absolut nicht brauchen können, kritisierende Mitarbeiter. Wen wundert es also, dass die Arbeitgeber gerne den Sportgedanken in ihre Firmenphilosophie und ihre Werte aufnehmen? Nach der Pause will ich von Walter Kraft noch hören, wie wir uns in der Arbeitswelt verhalten sollen und ob man wirklich alles sportlich nehmen muss.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Sportifizierung der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Universitätsdozent Walter Kraft. Wir haben gehört, dass wir über den Sportgedanken in der Arbeitswelt zu Höchstleistungen angespornt werden sollen, obwohl ein Arbeitsvertrag ja eigentlich nur durchschnittliche Leistungen von den ArbeitnehmerInnen abverlangt. Das reicht natürlich unseren Arbeitgebern nicht. Wir sollen schon mehr leisten als nur Durchschnitt. Ja, wir sollen Höchstleistungen für ein durchschnittliches, vielleicht sogar nur ein unterdurchschnittliches Gehalt bringen. Irgendeiner will ja schließlich an uns verdienen. Damit wir das aber nicht merken, wurde der Konkurrenzgedanke ganz geschickt im Sportgedanken verpackt. Sport ist schließlich gesellschaftlich anerkannt und wird mit Jugend und Leistungsfähigkeit assoziiert. Muss ich denn bei diesem Spiel mitspielen oder kann ich mich dem entziehen?
Naja, wer solche Ideen hat, da nicht mitzumachen, der sollte ein paar Sachen bedenken. Es geht bereits mit dem Einstellungsgespräch los. Firmen sehen da Hinweise auf sportliche Betätigung schon im Lebenslauf sehr gerne. Wenn man dann was vorzuweisen hat, dass man sportlich aktiv ist oder vielleicht sogar leitend für Sportverein, das sieht in Anführungsstrichen sehr gut aus für eine Bewerbung. Ich wurde beispielsweise bei Einstellungsgesprächen auch schon direkt gefragt, sagen Sie mal, für welche Betriebssportgruppe kann denn die Personalabteilung Sie schon mal vorsehen? Im Klartext, das ist bei uns so, wenn du da nicht mitmachst, gehörst du eigentlich nicht zu uns. Es ist schon doch ein ziemlich sanfter Druck. Der Bewerber in einem Einstellungsgespräch ist ja relativ hilflos, er hat ja keine Rechte in dem Sinne. Und dann wäre es natürlich angebracht, dass der Bewerber oder die Bewerberin deutlich darauf hinweisen, dass sie zumindest eine sportliche Einstellung haben oder eine positive Einstellung zu den Dingen, die zum Leben im Sportbereich gehört.
Bei einer Betriebssportgruppe mitmachen zu müssen, jetzt mal in Anführungszeichen, bedeutet doch, dass der Arbeitgeber auch noch über meine Freizeit verfügen möchte.
Ja, das kann er ja, weil er im Grunde genommen mit der Idee, dass Sport immer was Positives ist, sogar geltend machen kann, dass er da eine soziale Förderung betreibt. Selbstverständlich, rein arbeitsrechtlich, ist das freiwillig. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass der Smalltalk und die Metakommunikation, die Mitarbeiter eines Unternehmens während einer gemeinsamen Aktivität haben, Wissensvorsprünge erzeugt gegenüber denjenigen, die dabei nicht mitmachen. Die kommen dann am nächsten Tag in die Firma, alle wissen Bescheid und werden langsam von den anderen Teams abgehängt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkte Sanktionen gibt, wenn man sagt, ich mache bei einer Betriebssportgruppe nicht mit. Aber man stellt dann doch irgendwie fest, dass man langsam kommunikativ abgehängt wird. Und was das in einem Unternehmen heißt, namentlich in einem Großunternehmen, das werden alle wissen, die schon mal in einem solchen Unternehmen gearbeitet haben.
Konkret heißt es, wenn ich jetzt lieber Klavier spiele, als irgendeinen Sport mache, dann sage ich das beim Einstellungsgespräch lieber nicht.
Das stimmt, da habe ich auch eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte als Chef in einer Agentur Lust, abends klassische Musik auf dem Klavier zu spielen. Ich habe mir dann ein Klavier geliehen und habe das ins Büro gestellt, damit ich abends nach der Arbeit noch ein bisschen Beethoven spielen kann und so weiter. Das wurde dann unterbunden, weil meine eigenen Kollegen bei der Geschäftsführung geltend gemacht haben, dass ein Kreativchef, der ein Klavier in seinem Büro hat, irgendwie altmodisch aussieht und das könne man sich im Sinne des Firmenimages nicht leisten. Ich musste das Klavier dann also wieder abschaffen. Hätte ich mir einen Basketballkorb vors Fenster gehängt, wäre das was anderes gewesen. Es gehört ja auch zur Normalität von Unternehmen, dass sie die Nützlichkeit von Sportinteresse bei den Mitarbeitern aktiv fördern. Es gibt viele Firmen, die, wenn die Fußballnationalmannschaft spielt, einen Fernseher hinstellen und die Leute dann während der Arbeitszeit alle gemeinsam das Fußballspiel sehen. Das würden Unternehmen nicht machen. Jeder weiß, was die Arbeitsstunde von 100 Mitarbeitern kostet. Wenn sich das nicht auszahlen würde hinterher im Sinne von den Teamgeist der Mitarbeiter durch den Teamgeist von Fußballteams beeinflussen zu lassen. Übrigens, viele Firmen betrachten auch es als wichtig, ob Mitarbeiter in einem sportlichen Outfit erscheinen. Das mit der sportlichen Kleidung ist ja auch etwas sehr Sonderbares. Es gibt ja heute Nachweise, dass zum Beispiel sportlich aussehende Schuhe die Füße schädigen, ja. Dass also Menschen meinen, sportlich zu sein, wenn sie mit bestimmten Schuhen so, die sie die Streifen haben, dass die hinterher kaputte Füße haben, aber dafür sportlich aussahen. Und ich als älterer Mann, ich erlebe es auch immer mit großem Erstaunen, dass in Läden, wenn ich mir eine Jacke kaufen will, die erste Frage eines Verkäufers dann ist, wie soll es denn sein, salopp oder sportlich? Ich würde jetzt mal sagen, in einer Dating-Plattform, wenn ich da angeben würde, dass ich mich salopp kleide, hätte ich sehr viel weniger Chancen, als wenn ich mich sportlich kleide. Und so ist das mit dem Image von Mitarbeitern in Unternehmen auch. So stolz wie die Unternehmen sind, dass zum Beispiel das durchschnittliche Alter der Mitarbeiter, sagen wir mal, unter 35 liegt, so stolz sind sie auch, dass die Mitarbeiter sehr sportlich und dynamisch aussehen. Und das trägt dann eigentlich auch zur Firmenkultur im Sinne des Unternehmens bei.
Und sonst, wie sieht Sportsgeist als Firmenkultur davon abgesehen aus?
Also da machen wir vielleicht mal ein Spiel. Sie stellen sich vor, Sie wären ein Firmenchef und ich benutze jetzt die Sprache von Sportmoderatoren in den Medien oder von einzelnen Sportlern, wie die in Interviews von sich selber sprechen, und übertrage das mal auf die Leistungseinstellung der Mitarbeiter. Sie als Firmenchef hören von Ihren Mitarbeitern. Sie haben alles gegeben bis zur völligen Erschöpfung. Sie sind stehend K.O., aber sie kämpfen weiter. Nur der bedingungslose Glaube an den Sieg hat diese Leistung für uns möglich gemacht. Auch im nächsten Jahr werden wir die Rekorde wieder höher schrauben. Wir wollen immer bis an unsere Grenzen gehen und dann natürlich darüber hinaus. Wir tun alles, um immer die schnellsten, besten und die ersten zu sein. Bei unserer Einstellung muss sich die Konkurrenz aber ganz schön warm anziehen. Der Schiri hat gepfiffen, da gibt es keine Diskussion. Und völlig klar, wenn einer viel meckert, kriegt er die gelbe Karte. Unser Trainer weiß schon, was er tut, wir stehen hinter ihm. Wer da nicht mithält, darf sich nicht wundern, wenn er auf der Bank sitzt. Die paar Blessuren, wir sind hart im Nehmen, sowas muss man schon mal wegstecken können. So, das sind Einstellungen, die von Sportlern kommen, die ununterbrochen in den Medien kolportiert werden als Einstellungen, mit denen bestimmte sportliche Ereignisse stattfinden. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man es schafft, in der Mitarbeiterschaft eines Unternehmens solch eine innere Haltung zur Arbeit anstelle des Arbeitsvertrages, des Arbeitsrechts, der Tarifverträge oder der Betriebsvereinbarungen sich langsam durchsickern zu lassen, dann kann man sich vorstellen, warum für Unternehmen Sport etwas transportiert an einer inneren Haltung der Arbeit gegenüber, was ganz gern gesehen ist. Oder würden Sie als Chef nicht von sowas träumen?
Natürlich, aber wie sieht es im wachen Zustand aus als Mitarbeiter?
Es gibt im Realarbeitsleben solche Dinge. Bei extremen, vorübergehenden betriebsbedingten Leistungsbelastungen, wie meinetwegen Wochenendarbeit oder Nachtarbeit, fordern Chefs ihre Mitarbeiter schon mal feixend dazu auf, das mal sportlich zu sehen. Das habe ich oft erlebt. Die Chefs lachen dann immer so ein bisschen und sagen so, eigentlich in Anführungsstrichen habe ich das gesagt, aber Leute, wir müssen mal richtig ranklotzen hier. Und wer da mitmacht, bei dem ist es natürlich auch nur fair, wenn wir das hinterher bei seiner Beurteilung und bei der Karriere berücksichtigen. Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der eigentlich dem Arbeitsleben vollkommen fremd ist, nämlich der Begriff der Fairness. Im Grunde ist in Deutschland beispielsweise die gerechte Regelung, wie man die Leistung erbringen muss, die der Arbeitsvertrag fordert, genau geregelt. Da gibt es eigentlich durch hunderte von Prozessen kaum einen Spielraum, dass man sagen kann, die gerechte Beurteilung kann irgendwie unterlaufen werden. Aber wenn jetzt plötzlich die Idee von Fairness kommt, im Sinne von, der Meier hat wieder 3 Nächte durchgearbeitet, da ist es doch nur fair, wenn er jetzt eine Beförderung kriegt. Das führt ja im Grunde genommen zu einer Auflösung sämtlicher Regeln, die wir von der Vergangenheit her kennen. Und Firmen könnten Millionen an Prozesskosten sparen, wenn ihre Mitarbeiter statt an ihre einklagbaren Arbeitnehmerrechte zu denken, plötzlich dem nebulösen sportlichen Begriff der Fairness folgen. Das haben Frauen auch erlebt, die gedacht haben, wenn die Emanzipationsbewegung gleiche Bezahlung für Frauen am Arbeitsplatz fordert, dass da zumindest die Fairness gefordert ist. Frauen haben, glaube ich, lernen müssen, dass im Arbeitsleben die Idee der Fairness, das keinen Menschen interessiert, sondern dann kommen plötzlich ganz andere Kriterien ins Spiel und überhaupt ist ja der Kapitalismus nicht fair. Ich meine, wenn man durchdenkt, was Kapitalismus oder ähnlich organisierte Wirtschaftsformen sind, da hat Fairness überhaupt keinen Platz, sondern da geht es eigentlich immer nur darum, aus dem Material oder den Menschen das Maximum herauszuholen. Und da das alle tun, gibt es dann einen erbarmungslosen Wettbewerb, in dem übrigens auch sowas wie Nachtreten allgemein üblich ist, vor allem im Welthandel oder in der Globalisierung, erleben wir täglich, dass Fairness und Wirtschaft im Grunde sehr weit voneinander entfernt sind.
Bisher dachte ich immer, wenn von Sport geredet wird oder vom Sportgedanken, dann wird das Team hervorgehoben. Ein Fußballspieler allein kann kein Spiel gewinnen. Da müssen 11 Spieler zusammenspielen, müssen harmonieren. Was wir bisher angesprochen haben, wird über den Sportgedanken der Konkurrenzkampf geschürt. Wie passt es zum Teamgedanken?
Um beim Sport zu bleiben, es gibt wettbewerbsorientierte Einzelleistungen und es gibt von Teamgeist gesteuerte Mannschaftssportarten. Wenn man es aber genauer betrachtet, gibt es das auch häufig gemischt, zum Beispiel beim Radrennsport, wo beispielsweise der Schnellere unter Umständen absichtlich langsamer fährt, um andere aufholen zu lassen, oder auch bei Staffelläufen, wo man sich taktisch verhalten muss. Beides, also die sportliche Einzelleistung und die Mannschaftsleistung, fordert immer zur maximalen Höchstleistung auf. Und wenn ich Unternehmer wäre, warum soll ich dann nicht sagen, okay, ich nehme beides mit? Ein Team ist immer nur so stark wie der schwächste Mitarbeiter. Und mir als Chef wäre es beispielsweise unangenehmer, zu dem Mitarbeiter zu gehen und dem zu sagen, hier, arbeite mal schneller, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass der Sportgeist des Teams dazu führt, dass die Kollegen selber ihre Mitkollegen auffordern, sich mal am Riemen zu reißen und im Sinne des Teams mal ein bisschen besser zu arbeiten.
Kann ich mich dem Sportdiktat entziehen? Oder geht das nur über irgendwelche Verletzungen aller? Ich habe ein kaputtes Knie.
Das hängt ganz vom Image ab, das man selbst in der Firma hat und aufbauen muss. Und es gilt ja schon die Idee, dass ein Mitarbeiter nur dann gut ist, wenn er auch an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Wir haben meinetwegen einen typischen Denkertyp, völlig unsportlich. Vielleicht jemand, der mit einer dicken Brille und hängenden Armen und einem wirren Haar stottert, dass er gerade das neue iPhone der Zukunft erfunden hat. So sind die auch erfunden worden. Und ich nehme an, dass Unternehmen solche Mitarbeiter dann auch in Ruhe lassen, weil sie merken, da sitzt einer und denkt und da schließt man lieber die Tür und lässt ihn sitzen, solange bis er mit dem neuen Gedanken irgendwie kommt. Also ein Chef, der einen Mitarbeiter, der da gerade dabei ist, eine sensationelle neue Technologie zu erfinden oder ähnliches, wenn der sagt, also komm, mach hier mal lieber Gewichte heben oder Rollbrett fahren, der muss ganz schön einen an der Klatsche haben. Deswegen meine ich, selbstverständlich können sich Mitarbeiter in Unternehmen verschieden positionieren, als Denker oder als Organisatoren oder als Rechner oder sowas. Und selbstverständlich wird dann auch der Sportgeist auf diese Leute differenziert angewandt.
So, zum Abschluss von dieser Sendung wollen wir jetzt natürlich auch noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ja, da gibt es eine ganz nette Geschichte zum Thema Sportideologie. Meine Firma veranstaltete, wie viele andere auch, allgemeine Outdoor-Events. Wir hatten mal ein ganztägiges Outdoor-Meeting für alle Mitarbeiter in einem der sogenannten Klettergärten. Die Idee der Geschäftsführung war, dabei zu beobachten, wie jeder versucht, selbst bei den waghalsigsten Klettereien besser zu sein als die anderen, wenn diese Teams gemeinsam um Punkte kämpfen. Selbst die vollkommen unsportlichen Leute in der Firma, wie der Hausmeister oder die Kantinenhilfe, sollten wenigstens versuchen, zur Not mit Hilfe der anderen Kollegen den Parcours zu bewältigen. Als die Kletterei losging, hörte ich, wie zwei Teamkollegen hinter meinem Rücken halb besorgt, aber auch halb belustigt flüsterten: Naja, das wird ja ein Spaß, wenn der Walter versucht, die steile 10-Meter-Wand hochzuklettern. Ich hatte nämlich in der Firma den Ruf des körperlich vollkommen unbeholfenen, weltfremden, intellektuellen Unternehmensstrategen. Auf einen Pfiff ging es dann los. Beim Erklettern der Wand wurden die Leistungen der Abteilungsteams auf die Zehntelsekunde genau gemessen. Meine Leute schlugen sich so einigermaßen. Als Abteilungschef kam ich zum Schluss dran und war ruckzuck schneller als alle anderen oben auf der 10-Meter-Wand. Die Mitarbeiter, die eine Kletterkatastrophe erwartet hatten, standen da mit offenem Mund. Hinterher sagten sie dann zu mir: Wow, das hätte ja echt keiner gedacht, dass du so sportlich bist. Ich antwortete: Wieso, ich bin überhaupt nicht sportlich. Wisst ihr vielleicht nicht? Ich war nie sportlich, aber ich war mal Seemann. Und das Aufentern ist für einen Seemann eine der leichtesten Übungen und das verlernt man auch nicht, genauso wenig wie das Radfahren. Das wäre jetzt mein Kommentar zum Thema: Demonstrativ sinnlose sportliche Aktivität als Ideologie im Gegensatz zu zweckvollem Handeln als praktischem Werkinstinkt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ja.
Wer hätte gedacht, wie sehr ArbeitnehmerInnen über den Sportgedanken an ihren Arbeitsplätzen beeinflusst werden? Und wir merken es nicht einmal, denn Sport ist doch gesund, Lifestyle etc. Über den Sportgedanken können Arbeitsverträge ausgehebelt werden, denn laut Arbeitsvertrag muss man nur durchschnittliche Leistung bringen. Im Sport dagegen gibt man alles. Gut, wenn man dieses Spiel unserer Arbeitgeber durchschaut und dem auch Grenzen setzt. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Sportifizierung der Arbeitswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast Walter Kraft. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.